Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute blicken wir auf ein Thema, welches die deutsche Wirtschaft und den internationalen Handel massiv beeinflusst. Die Rede ist natürlich von der neuen Zollpolitik, die unter Donald Trump geplant ist. Welche Auswirkungen der Exportnation Deutschland drohen und viel wichtiger, wie die deutschen Unternehmen darauf reagieren können, das ist heute unser Thema.
Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, verfolgt weiterhin seine America First-Strategie. Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Mit neuen Zöllen und protektionistischen Maßnahmen möchte er Arbeitsplätze in den USA sichern und die heimische Wirtschaft stärken. Sein Plan, das riesige Handelsdefizit der Vereinigten Staaten zu verringern.
Und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio Eva Rehberg, Partnerin von RSM Ebner-Stolz aus Hamburg angereist. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Mal Hand aufs Herz, Frau Rehberg, als Sie von den ersten Ankündigungen gelesen haben von Donald Trump, dass er Zölle erheben möchte und dergleichen, ist ja schon wieder ein paar Wochen und Monate her. Was ist Ihnen so spontan durch den Kopf geschossen? Haben Sie gedacht, naja, also war abzusehen oder nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird?
Doch, ich glaube schon, dass das so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Dafür kennen wir Trump aber ja auch schon. Es ist ja schon das zweite Mal, dass er drankommt. Und ich war nicht überrascht, muss ich sagen. Also er hat schon mal das angekündigt in seiner ersten Amtszeit. Er hat es auch durchgezogen und deswegen war mir klar, wenn er gewinnt, dann kommt das jetzt wieder.
Nun ist es ja mit den Zöllen so, es ist ja eigentlich ein total alter Hut. Die Zölle sind so alt, wie wahrscheinlich überhaupt die Wirtschaft auch alt ist. Ja. 4000 Jahre habe ich gesehen. Was ist denn jetzt eigentlich dran? Wie muss man denn das jetzt auch bewerten grundsätzlich?
Naja, Zölle, das ist völlig richtig. Das ist ein ganz altes Gewerbe. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Und Zölle werden immer benutzt, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Und es ist ja nicht so, dass Trump das erfunden hat. Also wissen Sie, es ist zum Beispiel so, dass wir in der EU Anti-Dumping-Zölle bis zu 70% nehmen für Importe von Aluminium aus China. Also wir Europäer machen das auch. Und deswegen, es ist nicht neu und wir kennen das. Und das ist zum Schutz der Wirtschaft ein gängiges Mittel.
Wenn wir uns jetzt nochmal genau Donald Trump anschauen, was sind denn eigentlich die Hintergründe jetzt? Also geht es darum, die eigene Wirtschaft zu stärken? Geht es darum, andere draußen zu halten? Und geht am Ende auch die Rechnung auf?
Ja, ich glaube, es hat zwei Komponenten. Das eine ist immer der Schutz der eigenen Wirtschaft, also America's First. Und das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Der zweite Grund ist, glaube ich, dass er Zölle dafür nutzt, und das wird auch häufig gemacht, um andere Länder zu irgendwas zu zwingen. Er möchte ja zum Beispiel uns dazu bringen, dass wir mehr Energie aus den USA einkaufen. Und sagt, okay, wenn ihr das macht, dann müssen wir vielleicht nochmal über die Zölle reden, dann werden die gar nicht so hoch, wie ich angekündigt habe. Also das heißt, Zölle haben zwei Wirkungen, einmal die Wirtschaft zu schützen und einmal den Partner zu bestimmten Handlungen zu bringen.
Was ist denn mit der Motivation, die manchmal auch unterstellt wird, dem anderen bewusst Schaden zuzufügen? Also zum Beispiel der deutschen Automobilwirtschaft, ja, dass man sagt, naja, also dann kannst du halt deine Autos nicht mehr exportieren.
Ich bin nicht sicher, dass das in seinem Interesse ist, weil ich glaube, dass für Trump ein starkes Europa und ein starkes Deutschland gar nicht ganz unwichtig ist. Ne? Und er macht viele Sachen ein bisschen weniger diplomatisch als andere vielleicht.
Aber das ist aber nett ausgedrückt, ja.
Aber auch die Demokraten haben das ganz genauso gemacht. Ne? Und ich glaube aber letztendlich, uns wirklich zu schaden, daran haben die kein Interesse. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist ein bisschen so, das ist so wie so Förmchenspielen, Sandkastenspielen. Es macht es ein kleines bisschen weniger wichtig, als es wirklich ist. Aber das ist so, ich mache Zölle und dann machst du auch Zölle und dann bewegen wir uns aufeinander zu und so erreichen wir ein Verhandlungsergebnis.
Also letztendlich geht es um Verhandlungsmasse,
ja,
sozusagen.
Absolut,
auch
absolut.
Geben Sie uns mal eine Einschätzung, wie ist eigentlich unsere Exportwirtschaft de facto aufgestellt in Deutschland? Ja, solche Ankündigungen, die wir jetzt dort hören, könnten wir ja auch von anderen Ländern hören, auch von China beispielsweise. Was bedeutet denn das jetzt für uns grundsätzlich, für unsere Exportwirtschaft?
Also die Amerikaner und der amerikanische Markt ist wahnsinnig wichtig für uns. Und ich habe da im Vorgriff, weil da die Zahlen hatte ich gar nicht parat, ich habe mal beim Statistischen Bundesamt nachgesehen und die haben im Herbst letzten Jahres eine Veröffentlichung gemacht, eine Presseveröffentlichung. Und die sagt ganz deutlich, dass die USA über die letzten 20 Jahre immer wichtiger geworden sind für uns. Und mittlerweile sind wir bei 10% Exportvolumen, die in die USA gehen. Das ist wahnsinnig wichtig. Und auch beim Import, das hatte ich gar nicht so eingeschätzt, sind die mittlerweile auf Platz 3. Also die sind sowohl für den Import als auch für den Export sind die Amerikaner wahnsinnig wichtig.
Wenn wir uns konkreter auch mal die Branchen anschauen, also sprich, wie sind denn dort die Branchen grundsätzlich aufgestellt, die einen hohen Exportanteil haben?
Also da kann man, allen voran die Automobilindustrie, und da sind nicht nur die OEMs, also nicht nur die Automobilhersteller, sondern die ganze Zulieferindustrie, die dahinter hängt. Dann haben wir Pharma und Chemie und Kosmetik gehört da auch noch dazu und Maschinenbau. Das sind so die Branchen, die wahnsinnig starke Kontakte in die USA haben.
Und gibt es denn heute schon konkrete Unternehmen, die von den Zöllen betroffen sind?
Absolut, weil die Zölle, das wissen viele nicht, Zölle hängen immer am Ursprung der Ware. Also das bedeutet, die Zölle hängen nicht daran, wo die Ware herkommt, physisch, sondern wo sie produziert worden ist. Das heißt, wenn heute schon ein deutsches Unternehmen chinesischen Stahl in die USA schickt, müssen die jetzt schon Strafzölle zahlen. Weil das ist nicht neu und das kommt nicht über Trump, sondern das gibt es jetzt schon und das wird angewendet im Moment.
Würde ja aber am Ende bedeuten, dass du gut daran tust, deine gesamte Produktionskette sozusagen anders aufzustellen, sodass du dann in den jeweiligen Ländern, wo letztendlich auch Zölle erhoben werden könnten, du im Prinzip eine Base hast, ja, und somit die Zölle umgehen kannst, oder nicht?
Ja, absolut. Aber auch das funktioniert nicht immer. So hat die Automobilindustrie zum Beispiel in Mexiko Produktionen aufgebaut. Und zwar deswegen, weil Mexiko mit den USA ein Freihandelsabkommen hat. Und weil man dachte, wenn ich in Mexiko produziere mit günstigen Produktionskosten und dann in die USA verkaufe, habe ich keine Zölle. Ja, wenn Trump aber jetzt Präsident wird, er hat schon angekündigt, dass dieses Freihandelsabkommen dann Geschichte ist. Also das Ganze ist sehr volatil. Das bedeutet, ich muss mich als Wirtschaft sehr divers aufstellen. Ich brauche ganz viele Länder, in denen ich produziere, damit ich schnell ändern kann.
Das bedeutet unterm Strich auch, wenn wir uns die Wettbewerbsfähigkeit auch der deutschen Wirtschaft anschauen, dass sie de facto bedroht ist durch diese Ankündigung? Oder gibt es jetzt schon einen Plan, wie man das Ganze auffangen kann? Weil wir hängen ja nicht nur an Amerika.
Ja, es gibt nicht den einen Plan, aber es gibt ganz viele Maßnahmen. Ne? Wir strecken ja immer die Fühler in andere Richtungen aus. Und so ist es ja so, es ist ja nicht umsonst so, dass Herr Scholz zum Beispiel in Indien war und über ein Freihandelsabkommen gesprochen hat. Und wir sind ja gerade dabei, die EU schließt gerade das Mercosur-Abkommen ab, also auch ein Freihandelsabkommen mit Ländern, wo das wichtigste Land Brasilien ist. Das heißt, wir schmieden andere Allianzen, um uns Auswege zu schaffen und andere Märkte zu erschließen. Deswegen, wir sind eigentlich immer dabei, rechts und links zu gucken, wie man da rauskommt. Und für die Wirtschaft ist es dann eben wichtig, da immer up-to-date zu bleiben und zu gucken, wo kann ich produzieren, wo kann ich hinverkaufen, wo macht es total viel Sinn und wo eher weniger.
Was man ja schon beobachten kann, den Zwist zwischen den Vereinigten Staaten und China vor allen Dingen.
Ja.
Es gibt ja diesen Ausspruch, wenn zwei sich streiten, freut sich unter Umständen der Dritte. Könnten wir am Ende auch als Sieger aus diesem Streit hervorgehen? Wir vielleicht, also nicht nur Deutschland, sondern Europa.
Ja, das könnten wir, wenn wir schnell genug sind und unserem Sourcing, also da, wo wir einkaufen, ein bisschen verändern. Wer aus meiner Sicht auch als Sieger hervorgehen kann, ist Indien beispielsweise, ist Brasilien dann am Ende. Also andere Länder werden in Teilen China ersetzen. Obwohl China natürlich ganz große Vorteile hat, aber es wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so sein können, dass wir uns allein auf China als Liefermarkt konzentrieren können. Denn alles, was wir von da holen und in die USA bringen, wird dann sehr teuer.
Lassen Sie uns mal auf die Unternehmen hierzulande schauen. Als die diese Nachrichten gesehen haben, wie war die Stimmung in diesen Unternehmen? Was haben die sich gedacht? Haben sie gesagt, jetzt warten wir erstmal ab und schauen wir mal, dann sehen wir schon. Waren sie vielleicht vorbereitet? Wie ist die Stimmung?
Auch das muss man so ein bisschen differenzieren, weil es natürlich die Großkonzerne gibt, die waren wahrscheinlich vorbereitet. Die haben aber auch ganz andere Supply Chain Organisationen dahinter. Aber was doch eigentlich unser Motor ist, ist der Mittelstand. Ne?
Richtig.
Und der Mittelstand ist eher abwartend nach meiner Erfahrung unterwegs. Die gucken dann erstmal. Ne? Die gucken sich das an, die lesen das, die haben große Bedenken selbstverständlich. Aber die fangen jetzt noch nicht an, ihre Produktion von A nach B zu verlegen, sondern die warten erstmal. Und gerade im Maschinenbau ist das auch nicht so einfach. Sie verlegen nicht mal eben eine Produktion. Ne?
Ganz klar.
Und deswegen warten die meisten noch.
Aber ist das eine clevere Strategie, zu warten? Oder solltest du jetzt im Prinzip schon auch an Plänen arbeiten, absolut, wie du am besten reagieren,
ja,
könntest?
Ja, absolut. Das ist keine clevere Strategie. Ich verstehe das natürlich emotional, dass man da jetzt noch nicht Effort reinsteckt und Anstrengungen reinsteckt, wo man nicht weiß, was kommt. Aber es ist nicht klug aus meiner Sicht. Man sollte sich jetzt schon damit beschäftigen. Mhm. Und oft fehlt es dann da aber an der richtigen Abteilung im Unternehmen, an den richtigen Fachleuten. Denn Zoll, also dieses ganze Thema ist auch ein wirklich sehr schwieriges Thema. Da gibt es auch nur wenig Fachleute, die sich damit auskennen.
Zumal ja auch die Unternehmen sich um zig andere Baustellen auch ja auch das, noch ja, weiter kümmern müssen. Es ist ja nicht weniger geworden, ja, mhm, egal welche Zeitung du liest, egal welches Wirtschaftsmagazin, überall hörst du von den Forderungen der, ja, Wirtschaft, Mensch, Leute, weniger Bürokratie, ja, günstige Energiekosten und dergleichen. Mhm. Und jetzt kommt auch noch so ein Ding um die Ecke. Also, mhm, irgendwann hat man noch das Gefühl, es reicht und man hat überhaupt gar keinen Bock mehr hier zu wirtschaften.
Absolut.
Oder?
Ich habe letztens mit einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gesprochen, der zu mir gesagt hat, ich muss jetzt eine Compliance-Abteilung aufbauen. Mhm. Ich als Mittelständler, mhm, brauche eine Compliance-Abteilung, die sich damit auseinandersetzt, wo der Baum gefällt worden ist, aus dem die Palette gemacht worden ist, wo mein Maschinenteil, mhm, drauf angeliefert wird. Also das ist wirklich irre.
Aber letztendlich geht es darum, ich komme ja nicht aus der Geschichte raus, aus,
nein,
dem Spiel, sondern,
nein,
ich muss mich jetzt darum kümmern.
Ja.
Und wollen wir vielleicht auch noch mal kurz in die Vergangenheit blicken. Es gab ja immer schon wieder solche Zoll-Auseinandersetzungen, ja, ob da jetzt ein Trump ist oder nicht. Das gehört eigentlich zur DNA auch eines Unternehmens, sich damit auseinanderzusetzen,
mhm,
richtig?
Mhm, absolut.
Mit welchen Ressourcen kann ich denn clever darauf reagieren als Unternehmer? Also sprich, wie muss ich am besten an das Thema herangehen?
Aus meiner Sicht müsste man sich, und das ist, ich weiß keinen besseren Begriff, sich aber einmal die Supply Chain angucken. Also das heißt wirklich, von wo kommt die Ware und wohin verkaufe ich die und was mache ich selbst noch dran? Es gibt ja Leute, die einfach nur durchhandeln und Leute, die wirklich auch noch die Ware verändern. Wie tief ist eigentlich meine Bearbeitungstiefe?
Mhm.
Wenn man sich das alles einmal ansieht, dann kann man danach sortieren, welche Ware ich wohin schicke. Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen, chinesische Ware zum Beispiel in die Schweiz zu schicken oder in andere Länder. Aber chinesische Ware nach USA wird schwierig. Deswegen sollte ich mir die Lieferkette angucken und einmal sortieren.
Aber es klingt ja schon an sich völlig hirnrissig, wenn man das mal so, ja, überspitzt sagen möchte. Ja. Du suchst letztendlich nach Umwegen, wie du am Ende dann doch deinen Deal hinbekommen kannst, richtig?
Ja, Umwege würde ich als Berater darf ja nie Umwege sagen, sondern es ist ein cleveres Nutzen von Ursprüngen von Waren. Ne? Also ich nehme immer den passenden Ursprung fürs passende Land. Es gibt so viele Länder, die miteinander Abkommen geschlossen haben. Dann nehme ich doch einfach die Ware, die die Länder nicht verzollen.
Hm? Was ist denn die cleverste Strategie, diesen protektionistischen Maßnahmen zu entgehen?
Sich mit Zoll zu beschäftigen und mal zu gucken, ob ich Zollvereinfachungen, Zollbegünstigungen, Zollreduktionen in Anspruch nehmen kann. Also Zoll ist nicht so ein Schicksalsschlag. Zoll ist nicht irgendwas, was immer zwingend entsteht, sondern es gibt ganz viele, es gibt so eine Freihandelszonen, es gibt Produktionszonen, wo ich Dinge produzieren kann, ohne dass Zoll erhoben wird. Es gibt vorübergehende Einfuhren, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo gar kein Zoll erhoben wird. Das wissen die meisten gar nicht. Die meisten schicken einfach was von A nach B und verzollen einfach.
Man hört ja gerade in einer solchen Zeit wie heute, dass natürlich die Unternehmen aufgrund eben der Wirtschaftslage voll an die Kosten rangehen.
Ja.
Ja, aber man könnte es natürlich auch so betrachten, dass Zölle im Prinzip ja auch Kosten sind.
Absolut.
Und wenn du das eine Unternehmen hast, das andere Unternehmen, beide in der gleichen Branche, beide mit den gleichen Produkten, der eine hat einen Weg gefunden, wie er Zölle sozusagen sparen kann und umgehen kann und der andere nicht, dann hat das natürlich einen Impact auf seine Wirtschaftlichkeit. Wie genau Sie vorgehen würden und welche Empfehlungen Sie haben an den deutschen Mittelstand. Liebe Zuschauer, darüber sprechen wir gleich hier im zweiten Teil von Chefsache. Bleiben Sie dran! Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir sprechen heute mit Eva Rehberg, Partnerin von RSM Ebner Stolz, über das Thema Zölle. Wir haben viel drüber gelesen und wir haben auch schon viel drüber gelernt, Frau Rehberg, wie das funktioniert mit den Zöllen im Prinzip. Ein alter Hut sozusagen, aber doch jetzt schon mit einer gewissen Brisanz, wenn wir die Machenschaften von Donald Trump uns anschauen. Wir haben darüber gesprochen, dass Zölle aber tatsächlich auch ein Instrument sein können, um die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu erhöhen. Und zwar jetzt unabhängig davon, was in den USA passiert oder China und so weiter. Ich hatte ein ganz konkretes Beispiel genannt. Du hast zwei Unternehmen, beide haben die gleichen Waren, haben ähnliche Geschäftstätigkeiten, aber sie haben unterschiedliche Belastungen von Zöllen, weil sie cleverer auf diesem Globus agieren. Wer macht sowas und was ist der Impact am Ende? Was ist der, ja, was ist der Einfluss einer solchen Maßnahme?
Also häufig besteht so dieser Irrglaube, dass diese Vereinfachung und diese Zollspielereien, sage ich mal, nur den großen Konzernen zur Verfügung stehen. Aber auch Mittelstand kann das machen. Automobilzulieferer machen das ganz großartig. Und zwar ist es tatsächlich genauso, wie Sie sagen, gerade wenn ich nicht so eine hohe Marge habe, dann ist das wahnsinnig ausschlaggebend, ob ich 10% Zoll zahlen muss oder nicht.
10% muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wo hast du heutzutage als Unternehmen noch irgendeine Kostenposition, wo du sagen kannst, hier 10%
sagen? Genau. Also das atme ich nicht einfach mal so weg und das lege ich auch nicht einfach auf den Verbraucher um. Also das macht wirklich einen Unterschied, ob ich die zahle oder nicht. Und so ist es so, dass ganz viele, gerade in der Zulieferindustrie und auch Maschinenbauer machen das großartig, die haben besondere Zollverfahren. Die haben zum Beispiel ein Zolllager. Das bedeutet, ich packe da alles rein, verzolle erstmal gar nichts. Und das, was ich nachher wieder exportiere, verzolle ich auch überhaupt gar nicht. Denn Zoll ist nur dafür da, das zu verzollen, was hier bleiben soll.
Wie nochmal, aber wo ist denn das Zolllager?
Also das Zolllager ist bei mir im Unternehmen. Das heißt, ich habe eine Lagerhalle als Zolllager deklariert. Muss ich beim Zoll nachfragen natürlich, alles mit Antrag, wie das ist beim Zoll. Und dann muss ich dann nichts verzollen. Und wenn ich dann etwas herstelle, was nachher zum Beispiel in die USA vertrieben werden soll, warum soll ich das verzollen? Zoll ist dafür da, Ware teurer zu machen, die hier auf dem Markt vertrieben wird, aber nicht für ausländische. Deswegen, das ist zum Beispiel so eine ganz leichte Möglichkeit, Geld zu sparen.
Was für weitere Möglichkeiten gibt es?
Aktive Veredelung, das haben wir ganz häufig.
Aktive Veredelung?
Ja, das klingt total kompliziert, ist aber ganz einfach. Das haben wir ganz häufig im Pharma- und Chemiebereich. Ware kommt hier hin, wird hier verpackt. Also aus Pulver machen sie eine Tablette und die geht dann wieder raus. Das ist eine Veredelung. Das heißt, die Ware wird hier ja gar nicht verkauft, sondern die wird nur veredelt, verändert und geht wieder raus. Die wird nicht verzollt. Das müssen Sie aber beantragen. Wenn Sie das nicht wissen, beantragen Sie das nicht und zahlen jedes Mal.
Mit welchen Manschetten spielen denn eigentlich andere Länder und andere Unternehmen in diesen Ländern? Sind wir sozusagen in Deutschland diejenigen, die halt besonders regelkonform erstmal mit dem arbeiten, mit was wir da sozusagen arbeiten müssen und die anderen sind ein bisschen cleverer unterwegs?
Sie meinen in Europa, andere EU-Staaten?
Naja, die Welt ist ja noch größer als Europa.
Ja, weil die in Europa, wenn wir da nämlich erstmal anfangen, sind wir in Deutschland schon ziemlich gut. Also in Deutschland sind viele Mittelständler sehr weit schon. Wenn man mal in Italien guckt, in Frankreich, die nutzen diese Vereinfachung noch weniger als wir. Also deswegen, da sind wir im Vergleich schon mal ganz gut. Weltweit sind wir, geht so.
Okay. Also wenn wir eine Schulnote uns geben würden von 1 bis 6, was würden Sie denn dann uns geben?
Das weiß ich. Ich denke, ich würde uns eine 4 plus geben. Also, weil gerade im Mittelstand zu wenig Augenmerk darauf gelegt wird, dass man, wir haben oft nicht das richtige Personal, nicht genug Personal. Zoll wird an einen Spediteur gegeben, die machen das großartig. Aber Spediteure sind dafür da, Ware von A nach B zu bringen. Die sind nicht für Optimierungsstrategien da. Das heißt, wir müssen da mehr Aufwand reinstecken. Und da sind wir noch nicht.
Nun könnte man ja
so BMW beispielsweise oder Audi oder wer auch immer, die haben Zollabteilung von 20 Leuten. Und der Mittelstand hat manchmal eine halbe Person, die das macht.
Ist das mal überspitzt, rechnet sich das, wenn ich die Ressourcen aufbaue?
Ja, immer. Immer. Also das amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit, wenn ich da jemanden sitzen habe, der einmal sich anguckt, was habe ich eigentlich hier, was mache ich eigentlich, von wem kaufe ich, an wen verkaufe ich. Dann kann ich das besser machen.
Könnte ja auch eine andere Strategie sein, die man ja auch immer wieder mitbekommt, dass die Unternehmer fordern. Ja, sie gehen an die Politik heran und sagen, schau mal, das kann doch gar nicht wahr sein und da müsst ihr doch was machen und dies und jenes. Viel auch über Verbände, es wird über Lobbyarbeit versucht einzuwirken. Was halten Sie denn von solchen Vorgehensweisen?
Das höre ich ganz oft, wenn ich als Beraterin bei Unternehmen bin, da ich kenne da einen, da gehe ich mal hin, mit dem spreche ich mal. Ja.
Zu meinem Bundestagsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten.
Ja, genau. Wir sind so und wir machen das. Das funktioniert bei Zoll nicht so gut, weil Zoll ist ein EU-Recht und auch dass der Scholz jetzt beispielsweise in Indien gewesen ist, das ist, weil er da verhandelt und weil Deutschland ein starkes Land ist. Er kann aber nichts entscheiden, weil Zoll ist EU und da werden die Gesetze gemacht. Deswegen bringt das nichts, wenn ich hier einen Landtagsabgeordneten kenne. Also nicht im Zollbereich, sonst bestimmt, aber...
Ja, zumal es ist ja relativ Wurst, wann die Politik etwas entscheidet. Das braucht ja alles eine gewisse Zeit.
Ja, absolut.
Und die Zeit, die ist, glaube ich, jetzt momentan eigentlich der größte Engpass. Ich kann jetzt als Unternehmer, der ein tatsächliches Kostenproblem hat, kann ich doch jetzt nicht abwarten, oder?
Nein, absolut. Und gerade jetzt, wo wir sowieso aus verschiedenen anderen Gründen Kostenprobleme haben und jetzt kommt das mit Trump und noch on top. Dann haben wir noch die Sanktionen gegen Russland. Also Russland fällt uns auch zu großen Teilen weg als Absatzmarkt. Der war ja auch wichtig, das darf man nicht vergessen. Wir müssen also jetzt gucken, dass wir da irgendwas optimieren können.
Geben Sie mir mal ein Gefühl, wie lange braucht es eine solche Maßnahme überhaupt in einem Unternehmen aufzusetzen? Wenn ich jetzt heute diese Sendung gesehen habe und
morgen will ich
mein Management-Team am Tisch versammeln und sage, pass mal, Leute, da müssen wir jetzt irgendwie was machen und so weiter, habe ich dann übermorgen eine Lösung?
Eine Lösung haben Sie aber noch nicht umgesetzt.
Oh, okay. Aber wie lange braucht
also,
das?
Sie müssen erstmal die Aufnahme der Prozesse und dessen, was im Unternehmen eigentlich getan wird, das dauert ein bisschen länger. Und dann muss ich diesen Antrag beim Zoll stellen, den ich brauche. Und das dauert dann auch noch mal ein bisschen länger. Also ich würde denken, zwischen 2 und 6 Monaten hat man auf jeden Fall eine Maßnahme umgesetzt.
Aber das geht ja ratzfatz, wenn man sich das mal überlegt. Weil es ja noch sogar in diesem Geschäftsjahr einen Einfluss hat.
Absolut. Ja, ja, selbstverständlich. Also in 25 auf jeden Fall. Wir sprechen da nicht über 2, 3 Jahre oder so. Nein.
Lassen uns auch über das Thema Diversifikation sprechen. Mhm. Also das habe ich auch gehört und mitbekommen, auch in meinen Gesprächen mit Unternehmern, die sagen, naja, also das mit den Zöllen, das finde ich irgendwie alles eine ziemlich mühsame Geschichte. Mhm. Cleverer wäre es doch eigentlich, vor Ort jeweilige Strukturen aufzubauen. Ja, ja? Also auch Produktionseinheiten Absolut. Aufzubauen. Könnte natürlich ja auch in dem jeweiligen Land von Interesse sein, welches ja quasi die eigene Wirtschaft stärken möchte. Mhm. Und wenn ausländische Unternehmen dort etwas aufbauen, ist das ja auch nicht so schlecht, was Arbeitsplätze und dergleichen angeht. Mhm. Ist das auch ergänzend eine clevere Maßnahme, dass ich die Welt als Produktionsplatz organisiere?
Mhm, absolut. Ja, das hat natürlich dann wieder einen großen Rattenschwanz an Organisationen im Gepäck, aber das ist total sinnvoll. Und das machen ja tatsächlich die Automobilzulieferer total schön vor. Ne? Mhm. Also da, wo die Autos produziert werden, da gehen die Zulieferer hin und haben da Produktionsstätten. Es ist doch nicht so, dass die ihre Teile hier produzieren und dann nach Mexiko bringen oder nach China bringen oder was weiß ich, wo produziert wird. Ne? Sondern die produzieren da, wo es gebraucht wird. Dann sind die Lieferwege kürzer, man ist viel näher dran, man kann unter Umständen von den Vorteilen von Freihandelsabkommen profitieren. Das ist total klug hier.
Lassen uns noch auf die Reaktionsmaßnahmen, auf mögliche Reaktionsmaßnahmen Deutschlands oder auch der EU schauen. Kann ja auch bedeuten, wenn der eine sozusagen an der Zollschraube dreht, wir das Gleiche machen, dass das wiederum auch unserer Wirtschaft zuträglich ist und dadurch bestimmte Unternehmen halt ja, gewisse Körner nicht mehr im Getriebe hat, die sie halt vorher hatten. Kann das sein? Gibt es eine Möglichkeit, dass wir durch Gegenmaßnahmen plötzlich als Gewinner aus dem Rennen gehen?
Also Gegenmaßnahmen sind zu erwarten. Das war beim ersten Mal auch schon so. Und die EU muss natürlich auch Stärke beweisen. Und man hat mir gesagt, dass es noch keine sogenannte Giftliste gibt. Also es gibt noch keine Liste, wo die Gegenmaßnahmen passieren werden, bei welchen Waren. Aber es wird welche geben.
Was müsste da drauf? Also wenn Sie jetzt da sitzen würden und würden eine ganz giftige Giftmaßnahme beschließen, was wäre das?
Das wäre wahrscheinlich tatsächlich irgendwas im Chemie- und Kosmetikbereich. Im Pharmabereich würde ich denken. Es war ja in der ersten Amtszeit war es so, dass wir Harleys, Orangensaft und Ketchup früher verzollt haben als Gegenmaßnahme. Das ist jetzt nicht so ein Massenprodukt. Also nichts gegen Harleys, die sind super, aber man kann im Zweifel auch da ein bisschen mehr für bezahlen. Aber das wird nicht dabei bleiben, das werden jetzt mehr Waren werden. Und ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Zölle und Gegenzölle haben nie einen Gewinner. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand positiv rausgeht. Das bringt keinem was am Ende.
Kann man denn beobachten, dass jetzt sozusagen schon mal vorwegnehmend die Unternehmen, vielleicht auch sogar Privatleute, sich mit Dingen eindecken, wo sie sagen, naja, bevor ein Zoll drauf ist, habe ich das auf jeden Fall schon mal gekauft?
So rum habe ich es noch nicht erlebt. Ich erlebe aber jetzt, dass ganz viele Waren in die USA geschickt werden, bevor Zölle kommen. Also da werden jetzt schon mal Riesenbestellungen aufgegeben, um jetzt schon mal ganz viel in die USA zu schicken, die Lager da voll zu machen, bevor die Zölle kommen. Das sehe ich schon.
Ja, und daran kann man auch ablesen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es einen großen Einfluss hierzulande haben wird.
Absolut.
Wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Sie haben uns ganz spannende Einblicke gegeben über das Thema Zölle. Persönliche Frage, was finden Sie denn so reizvoll daran? Es ist eine sehr komplexe Materie, mit der Sie sich da tagtäglich auseinandersetzen.
Ja, das stimmt. Die ist total komplex. Und ich habe, obwohl ich das schon so lange mache, nie das Gefühl, ich weiß jetzt alles. Aber das ist genau der Reiz. Also es tut sich immer was. Und wenn Sie abends die Nachrichten gesehen haben, wissen Sie, was am nächsten Tag an Zöllen wieder Neues da ist. Und das ist dieses Volatile, dieses Politische, das finde ich unglaublich spannend.
Herzlichen Dank für diese Einblicke, Frau Rehberg. Schön, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei der Chefsache-Sendung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie haben wie ich ein bisschen was über Zölle lernen können. Freut mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.